Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 774. Heute mit der Preview zu WWE Night of Champions. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Saladin Koban. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Grüß dich, Olaf. Ich bin sowas von ready. Ich hoffe, du auch.
Ja, bei 35 Grad Außentemperatur wunderbar. Warum denn nicht ein wunderschöner Wrestling-Abend dann am Samstag, nämlich wenn WWE Night of Champions aus Saudi-Arabien stattfindet? Wie sind denn deine Gefühle jetzt hier vor Night of Champions?
Ach, der Hype-Level ist natürlich sehr, sehr groß. Ich erinnere mich an WrestleMania 17. So fühle ich mich, so ähnlich fühle ich mich zu Night of Champions. Nein, Spaß beiseite. Also ich freue mich, ich glaube insgesamt, freue ich mich auf den Event, weil halt die Uhrzeit passt. Das ist immer für uns, glaube ich, richtig gut. Ein Nachteil der Fußball-WM, aber für die WWE. Ich freue mich drauf. Ich finde eigentlich insgesamt, die Crowds sind da. Das Produkt läuft eigentlich auch insgesamt gut. Klar, wir merken, wir sind so leicht in Richtung Sommerloch. Aber das ist immer so. Ja, das haben wir seit 20, 30 Jahren so. Ich glaube, du kennst es auch nicht anders.
Ja.
Aber wenn ich jetzt die drei hinter mir sehe, gibt's Schlimmeres, oder?
Ja, also wir haben auch eine für WWE PLE-Verhältnisse relativ üppige Card. Wir haben unfassbare 6 Matches, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr bei Night of Champions ebenfalls. Es werden zum einen natürlich King and Queen of the Ring gekrönt und zum anderen haben wir auch noch reichlich Titelmatches. Und wir haben noch ein Steel Cage Match mit Braun Breaker und Seth Rollins. Deswegen üppige Card. An der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis hier an euch da draußen. Wir haben ja ein prall gefülltes Wrestling-Wochenende vor uns. Ne? Nicht nur, dass wir auch noch Fußball dabei haben, wer es gerne guckt, sondern wir haben immer noch sehr viel Wrestling. Für Supporter werden Shaggy und ich am Freitag noch die Preview zu AEW Forbidden Door aufnehmen. Und jetzt am Wochenende haben wir dann am Sonntag die Review zu Night of Champions. Das ist unser Wochenend-Podcast. Und dann in den darauffolgenden Tagen steht dann auch noch natürlich Forbidden Door, da die Review auf dem Plan. Da werden sich dann David und der Markus Gronemann, der ist wieder zurück aus dem Honeymoon, werden sich darum kümmern und werden dann da vor euch die Review aufnehmen, all das hier im Freefeed. Und wir werden auch mal gucken, wie wir dann NXT noch abgefrühstückt kriegen. Da sieht es jetzt so aus, als würde ich das alleine machen tatsächlich, weil die meisten anderen da im Urlaub sind oder das Produkt nicht verfolgen. Also von beiden, weil NXT, muss man auch zusagen, ist gerade nicht so super spannend, wenn man ganz ehrlich ist. Deswegen schauen wir mal, vielleicht kriegt er da einen Solo-Podcast, den gibt's dann für Supporter. Dann laber ich halt 20 Minuten darüber, das kriegen wir auch hin.
Genau. Headlock Mania, also Running Wild, sag ich nur.
Ja, das ist halt momentan sehr, sehr viel einfach. TNA Slammiversary ist am Wochenende auch noch, das frühstücken wir dann Magazin ab, dann in der kommenden Woche. Also ist derzeit sehr, sehr viel geboten. Und wenn ihr uns erreichen möchtet, kommt entweder auf unseren Discord, geht auf frage@headlock.de und wenn ihr mehr von uns haben möchtet, dann schaut gerne bei Patreon oder bei Steady vorbei. So, ich würde sagen, wir steigen dann auch gleich mal hier mit den angesprochenen Turnieren ein. Wir hatten ja King and Queen of the Ring Tournament und wir starten vielleicht mit einem Banger, wie man so schön sagt. Bei den Männern, da haben wir natürlich Jey Uso und Oba Femi, die hier aufeinandertreffen. Oba hat sich jetzt zuletzt gegen Dominic Mysterio durchgesetzt, eine relativ klare Geschichte.
Leider.
Und Jey Uso gegen Javon Evans und auch zuvor unter anderem gegen den LA Knight. In der ersten Runde hatten wir diese Four-Way-Matches. Jetzt in der letzten Raw-Episode hatten wir noch das Promo-Duell der beiden hier. Ja, wo beide quasi angekündigt haben, dass sie gewinnen werden. Oba hat dann aber auch zum Jay gesagt, ne, ja, große Worte, hier den Schuss ja angedeutet, aber wenn du hier einen Schuss ansetzt, dann achte auch darauf, dass der sitzt, weil es könnte dein letzter sein. Wie gehst du hier in dieses Match rein? Ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil wir sehr viele Story-Verwicklungen hier haben und auch viele Möglichkeiten der Eingriffe.
Also ich finde es eigentlich gut, dass es so ein bisschen mehrere Charaktere da drin sind. Ja, du hast es schön gerade gesagt, LA Knight war auf einmal wieder da, war in der Story drin. Jey Uso, der eigentlich jetzt wieder bei der Bloodline ist, auf einmal kriegt er dann doch wieder so ein Single-Story eigentlich. Und Oba Femi, der gerade eigentlich von einer Niederlage rauskam, kriegt eine andere Fehde, aber es gibt auch noch eine andere klare Fehde, die er eigentlich noch hat. Deswegen insgesamt, der Aufbau ist gut. Ich, mit den Fourways, da fand ich so, das hat mir am Anfang nicht so ganz gefallen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich King of the Ring immer noch leider mit einem Format verbinde, dass es als Ewigkeit nicht mehr gibt. Und ich freue mich auch drauf, aber ich sag auch ehrlich, ich gehe schon sehr stark davon aus, dass Oba Femi hier der King of the Ring wird. Mich würde es sehr überraschen, wenn Jey Uso, der nach seinem gescheiterten Singles-Push letztes Jahr, der jetzt ja eigentlich wieder Tag-Team war, jetzt auf einmal den King of the Ring gewinnt. Das Momentum ist bei Obafemi, er hat verloren gegen Brock, jetzt muss er gewinnen. Wie siehst du es?
Das wäre natürlich die einfache Variante, wenn wir hier ein One-on-One bekommen werden. Sagen wir es mal so. Ich glaube aber, dass also dieser Kampf, der bietet viel Potenzial für Eingriffe. Du hast gerade angesprochen. Ein Ober hat eigentlich noch diese schwelende Fehde mit einem Brock Lesnar. Da steht es 1-1. Das heißt, wir haben hier noch keinen Sieger. Ober, klar, kommt aus der Niederlage mit Brock Lesnar raus, hat aber eben auch die letzten beiden großen TV-Matches sehr, sehr klar gewonnen, muss man an der Stelle auch sagen, und ja, wird weiterhin hart gepusht. Ich bleib mal bei der Personalie Obafemi. Wenn ein Brock Lesnar eingreifen sollte, würde er während des Matches eingreifen oder würde er nach dem Match eingreifen?
Ich denke nach dem Match.
Okay.
Es passt mehr zu meinem Tipp. Nein, ich glaube, es gibt ja diesen schönen Term, the Saudi Money. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Brock Lesnar da sehen. Und dann? Ich meine, wenn Jey Uso jetzt diesen Ding gewinnt, okay, ich meine, der King of the Ring ist an sich völlig wertlos.
Nein, ist er nicht, das ist ja das Ding. Ach, also, es ist ein SummerSlam Main Event, das ist sowas wie ein kleinerer Rumble jetzt inzwischen. Es ist ja trotzdem was, es ist nicht nur die Krone, die du bekommst, sondern es ist eben auch die Möglichkeit, den zweitgrößten Event im Jahr zu headlinen, ne? Und deswegen, die Prämisse King of the Ring, bin ich bei dir, die ist wertlos, aber das, was daraus sich erschließt, ist halt eben im Prinzip ein Main-Event beim SummerSlam und entsprechend muss das auch was Größeres sein, sagen wir es mal so.
Ist es wirklich ein Main-Event oder ist es nur dein Titelkampf?
Es ist ein Titelkampf gegen einen von den beiden Main-Champions, aber dadurch wird es halt eben auch ein Main-Event sein. Ob es jetzt das letzte Match der Abende sein wird, werden wir dann sehen.
Ich will hier ganz genau mal hier sein.
Ja, ja.
Wir wissen ja, wie die WWE-Marketing-Maschine läuft. Aber ja, du hast ja recht. Ich glaube aber trotzdem, dass man Jey Uso eigentlich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal so ein Match in nächster Zeit bekommt, einfach. Auch gegen wen?
Gegen Cody. Roman? Naja, gegen Cody. Das wäre nämlich die andere Geschichte, weil das ist ja der Punkt, der ja schon seit längerer Zeit darüber schwebt, wo ja, ich meine, auch Roman Reigns persönlich zu einem Jay gesagt hat, hier gewinnt das Ding. Und dann hol dir eben die Championship von Cody, damit die Bloodline all the gold hat, sozusagen, die maximale Macht an der Stelle. Und wir haben zum Beispiel auch vor 2 Wochen gesehen, dass der Roman dem Jacob Fatu noch mal was ins Ohr geflüstert hat. Da wissen wir auch nicht genau, ob das aufgelöst worden ist. Nämlich, da ist nämlich meine andere Frage, wenn wir jetzt hier, Moment, ich weiß, ja, aber wenn wir jetzt hier einen Jey Uso haben, wenn wir schon über Brock Lesnar sprechen, müssen wir halt auch über die Bloodline sprechen. Also da könnte ja auch noch einiges passieren hier.
Dass sie eingreifen?
Ja, zum Beispiel.
Das absolut, aber also ich finde ja auch das interessant, die NWO-Anspielungen werden ja doch immer stärker. Sogar die Entrances ähneln jetzt schon der NWO sehr stark, muss ich sagen. Ja, ist ja so, ne? Von hinten, wie sie ankommen. Könnte sein, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich persönlich, das ist eine Theorie, weil Obafemi ja auch sehr gern mit Brock Lesnar verglichen wird. Und wir gehen Richtung SummerSlam. Der Stern von Brock Lesnar ist, wann aufgestiegen? SummerSlam 2002. Gegen The Rock. Vielleicht erleben wir eine ähnliche Storytelling.
Ja, vielleicht sehen wir auch einfach beim SummerSlam Brock Lesnar gegen Obafemi und das ist dann das Rubber-Match und das geht dann eben 2-1 von Obafemi aus. Brock Lesnar reitet Richtung Sonnenuntergang.
Wieder mal.
Und dann geht's weiter, ja, erneut, genau. Weil wir wissen ja, der SummerSlam 2026, der findet ja hier quasi in Minneapolis, Minnesota statt. Das ist so ein bisschen die Wahlheimat von einem Brock Lesnar. Deswegen waren ja auch schon seit Beginn des Jahres die Gerüchte um das letzte Match beim SummerSlam ja laut geworden. Ob das jetzt so stattfinden wird, weiß ich nicht. Zugleich tue ich mich halt eben schwer hier. Also ich finde eigentlich die Story-Entwicklung, Jey Uso wird King of the Ring und man setzt hier alles auf Bloodline beim SummerSlam und macht Jey Uso gegen seinen Kumpel, Weggefährt Cody Rhodes, dann eben beim SummerSlam. Ich glaube nicht, dass jetzt Jey Uso plötzlich in die andere Richtung geht und auf einmal Roman Reigns herausfordert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da bleibt man schon bei dem Plan dabei. Aber mein Problem ist halt eben, wie lässt man hier, also für mich käme eine Niederlage von Obafemi in der jetzigen Rolle dann zu früh. Auch wenn da von mir aus ein Brock Lesnar mit eingreift oder sonst irgendwas. Und das ist halt hier mein Hauptproblem. Also auf dem Papier ist es für mich Brock, ist für mich ein Obafemi. Zugleich tue ich mich hier auch so ein bisschen schwer mit, was so diesen Tipp angeht, weil ich finde, eigentlich braucht Ober diesen King of the Ring Title nicht. Das ist so, und der ist halt so ein bisschen cheesy irgendwo, ne, dann, und der ist ja schon der Ruler, der muss ja gar nicht mehr der King sein, der reicht ja, wenn er der Ruler ist, oder?
Du hast ja recht, aber ich glaube, ich werde jetzt mal John Cena zitieren. Warum musste Brock Lesnar ihn bei WrestlePalooza nochmal schlagen? Brock has to be strong. Für was eigentlich? Und Obafemi has to be strong. Er muss jetzt strong sein für den nächsten Gegner. Ich gehe ganz tief in die WWE-Psychologie rein.
Ja, ja. Also ich bin gespannt, was wir hier sehen. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall die Eingriffe bekommen. Also einen Eingriff werden wir hier kriegen, wahlweise Bloodline oder Brock Lesnar. Beides wäre ein bisschen too much in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie man es umsetzt, aber ich tippe jetzt hier auf Jey Uso. Einfach im Hinblick auf SummerSlam. Ja, ich gehe mal auf Jey Uso.
Respekt. Da müsste man eine Wette geben und dir Geld dafür geben, wenn er wirklich gewinnt. aber ich werde Obafemi treu bleiben und tippe auf Obafemi. Vermutlich gibt's Eingriffe, aber am Ende ist er der King of the Ring und die ganze Crowd geht ab.
Ja. Wir machen weiter mit dem Match um den Queen of the Ring Title. Io Sky gegen Liv Morgan haben wir da auf dem Programm. Liv Morgan natürlich amtierender Champion. Das ist das Besondere an der ganzen Geschichte. Io Sky hat sich hier gegen Raquel Rodriguez durchgesetzt. Liv Morgan zuletzt gegen Charlotte Flair. Wir hatten zuletzt Videos auch online gesehen, wo sich Liv Morgan bei einem Match beim Three-Way leicht verletzt hat. Ich habe bis jetzt noch nicht mitbekommen, ob es da irgendwelche Arten von dauerhaften Verletzungen gegeben hat. Entsprechend warten wir da mal ab, aber für den Moment steht das Ding jetzt erstmal. Und für mich ist das so eine ganz klare Kiste, wie du das Match Richtung SummerSlam aufbaust. Liv Morgan muss nicht noch Queen of the Ring sein, in meinen Augen. Die ist schon Champion, die hat schon Gold. Io Sky kann den Push gebrauchen, ist außerdem ein valider Name. Ich würde hier einfach damit gehen, dass Io Sky against all odds für mich nach Eingreifen vom Judgment Day und so setzt sie sich durch, besiegt den Champion, wird Queen und geht weiter Richtung SummerSlam. Das ist für mich so der total easy Pick. Wie siehst du das?
Im Kern sehe ich das zu 100% so wie du. Aber, du weißt, Judgment Day, Dominic Mysterio, Liv Morgan, ich kann nicht gegen sie voten. Ich habe auch, also bei aller Objektivität muss ich auch mal hier klar Farbe bekennen. Und ich glaube aber auch, dass das Ergebnis so auskommen wird. Io Sky, es macht keinen Sinn, wenn Liv Morgan jetzt das gewinnt. Man hatte die letzten Segmente jetzt noch gesehen. Klar, man kann sagen, beim letzten Mal Oberhand hatte nicht Liv Morgan. Trotzdem macht es eigentlich keinen Sinn, wenn jetzt sie gewinnt. Ich würde mich freuen, aber ich teile deine Einschätzung.
Deswegen, es war ja eh schon so ein Novum quasi, weil das Liv Morgan hier dabei ist und dann muss sie das nicht noch gewinnen. Ich bin nie so der Freund, ich mag das auch beim G1 Climax nur so bedingt, wenn da der Champion mitcatcht und bei sowas mag ich das auch nicht so richtig.
Auch beim Rumble gab's nicht mehr so ähnliche Sachen. Ich weiß nicht, ob der Champion, irgendwas war da auch mal beim Rumble, dass irgendwie einer gekämpft hat, der dabei war. Auf jeden Fall sind das Storylines, die nicht funktionieren, finde ich auch.
Ja. We will see, also bei uns beiden der Pick hier Io Sky. Und dann haben wir noch 4 Matches auf der Karte. Ich bleib mal hier weiter beim Gold. Nach den Krönungsinsignien gehen wir weiter hier zu den zu einer anderen Aristokratie, hätte ich fast gesagt. Wir gehen weiter zur US Championship. Wir haben ja hier 2 Matches auf dem Plan. Nämlich, wir haben einmal das der Männer, einmal das der Frauen. Wir fangen bei den Männern an. Trick Williams, Ricky Saints, WWE United States Championship on the line. Ricky Saints hat sich zuletzt sein Titelmatch ermogelt hier, nachdem er lange Zeit in der Matchfehde mit Carmelo Hayes gewesen ist. Matches waren gut, Fehde war so ein bisschen bla. Jetzt hat er auf jeden Fall sich hier durchgesetzt und wir kriegen Trick Williams gegen Ricky Saints. Wie sind hier deine Gefühle vor dem Match und gerade auch zum Aufbau?
Ja, der Aufbau hat mir eigentlich nicht ganz so gefallen. Ich fand so Trick Williams irgendwie das Momentum, nachdem er den Titel geholt hat, ist so leicht weg, finde ich. Ich weiß nicht warum. Irgendwie funktioniert es nicht. Und mit Ricky Saints tue ich mich auch noch ein bisschen schwer.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das ist ein Füller-Match. Der Aufbau ist so minimalistisch. Klar, Trick Williams hat immer noch diesen Look und diese, weiß ich, der bringt ja noch viel mit sich, auch einen spannenden Style. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt schon den Titel abgibt. Deswegen ja. Ist das least interesting Match auf der Card, würde ich sagen, für mich. Ich weiß nicht, wie es für dich, ob du da mehr Highlights gesehen hast.
Nee, geht mir ganz ähnlich. Also die Matchserie mit Ricky Saints und Carmelo Hayes, die war gut, die hat gute Matches vorgebracht, dass da hier auch ein Ricky Saints sich durchgesetzt hat, finde ich auch okay. ich finde es irgendwie witzig, dass Carmelo Hayes und Trick Williams immer noch im selben Fahrwasser dauerhaft irgendwie unterwegs sind nach der ganzen NXT-Zeit und so. Das finde ich irgendwie ganz unterhaltsam. Aber ich erwarte mir hier ein gutes Match. Ich erwarte aber auch kein super langes Match. Das wird so ein 8 bis 10 Minuten Ding oder so. Und ich denke auch, dass man wird Ricky Saints hier den Moment geben, wo es aussieht, als hätte er gewonnen. Vielleicht sogar sowas ganz Cheesiges mit Bein auf dem Seil oder sonst irgendwas, weißt du? Und dann wird durchgezählt, er freut sich, dann kommt aber raus, oh nein, war doch das Bein auf dem Seil, das Match wird wieder angeläutet, dann gibt's das Trick Knee oder sonst irgendwas und dann ist 1, 2, 3 vorbei. Also irgendwie sowas, dass Ricky Saints nicht total dumm aussieht, aber ein Trick Williams trotzdem klar verteidigt und dass man im Zweifelsfall diese Fehde weiter fortsetzen kann.
Sagen, Olaf, ich sehe schon, du hast Skills für Finishes. Das war ein gutes Finish. Ich glaube, dass das Match auch so ausgehen wird. Also ich würde das sein, ja, wenn du das so beschreibst. Genau so könnte es auch ausgehen. Und ja, sollte es vielleicht sogar ausgehen.
Also Matchqualität mache ich mir keine Sorgen drum, aber wie gesagt, ein bisschen Emotionalität fehlt. Nichtsdestotrotz sollte das zumindest ein nettes Filler-Match werden. Brauchst du auch. Also, das,
ne? Ja, ich glaube, dass manche Entrances oder ein Entrance länger sein wird als dieser ganze Kampf.
Roman Reigns ist doch gar nicht auf der Card.
Seth Rollins.
Der kommt gleich dran. Wir haben noch das zweite US-Title-Match, nämlich das der Frauen auf dem Plan. Dort treffen ja Tiffany Stratton und Jade Cargill aufeinander. Ne? Jade Cargill, wissen wir, quasi frisch von Niederlagen hier aus WrestleMania rausgekommen. Ne? In diese Gruppe. Ja, mein Gott. Weißt du, katastrophal schlecht war er nicht, aber die Fehde der beiden.
Die ist keine gute In-Ring-Performerin einfach.
Das ist halt das Problem. Aber die Fehde der beiden, also von Tiffany und Jade, die geht ja bis zum Saturday Night's Main Event aus dem November letzten Jahres zurück. Und jetzt hat sich hier eben quasi in diese Geschichte mit Rhea und Charlotte und Jade und Michin und B-Fab und so hat sich auch noch Tiffany Stratton eingemischt. Und daraus hat sich dann jetzt quasi diese Match-Ansetzung hier ergeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Und das ist so ein Ding, da bin ich mal gespannt, wie das wird, sowohl vom In-Ring-Style als auch vom Ergebnis her. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man den Titel schon wieder wechseln lässt. Wie geht's dir?
Ähnlich, es könnte der einzige Titelwechsel sein eigentlich. Also der Aufbau war schon ein bisschen chaotisch. Das waren ja noch andere Damen noch irgendwie involviert. Ging ein bisschen so hin und her. Obwohl es eine Long-Time-Story ist, die zwei, wenn man ganz ehrlich ist. Man hätte eigentlich da viel mehr machen können durch den Titelwechsel im November. Ich glaube, es wird ein Titelwechsel. Ich bin selber gespannt. Ich finde es auch interessant, dass wir zwei Women's Matches jetzt hier auf der Karte haben. Ich kann mich an keins erinnern in Saudi-Arabien, das mal wirklich rausgestochen ist. Vielleicht wird es bei dieser Karte anders. Ein Titelwechsel würde dabei sicher helfen.
Ja, also ich kann dir, also letztes Jahr zum Beispiel hatten war Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez. Das war überraschend gut. Das weiß ich noch. Ja. Also da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil da haben wir das Watch Together damals zugemacht und da waren wir auch so, oh, okay, das war ja ganz spaßig. Nee, aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass hier auch die Frauen ihre Bühne hier bekommen und da entsprechend gefeatured werden. Jetzt zurück zu dem Match. Ja, das ging ja so ein bisschen hin und her. Ich meine, da hatten wir auch nochmal so ein Tag-Match, wo dann Tiffany Stratton an der Seite von Chelsea Green gewrestelt hat zum Beispiel und dann Jade Cargill hat ja B-Fab und Michin an ihrer Seite und dadurch hast du ja diese Gruppierung quasi. Und ich rechne auch stark damit, dass die auch hier eine gewisse Rolle spielen werden und da mit eingreifen werden, weil die auch schon ein Dreh- und Angelpunkt innerhalb der ganzen Geschichte gewesen sind und immer wieder attackiert haben. Es wäre merkwürdig, wenn die es jetzt nicht mehr machen würden. Zugleich muss man hier auch wieder aufpassen, ob dieser ganzen Story-Verstrickung, dass wir nicht bei jedem Match eben einen Eingriff prognostizieren, das macht man nämlich gerne. Also das habe ich auch bei den letzten Shows immer wieder festgestellt, dass man gerne mal so, ja, die greifen noch ein und die greifen noch ein und irgendwie hat man dann in jedem Match einen Run-In oder eine Interference oder irgendwas und dann ist es auf einmal viel zu viel. Ich gehe aber hier mit einer Jade Cargill tatsächlich an der Stelle.
Ja, du glaubst an einen Titelwechsel?
Ja, wieso nicht?
Es ist der Einzige, der eigentlich so richtig in Frage kommt, sage ich. Ich tippe auf Tiffany.
Okay. Und dann haben wir noch zwei Matches hier auf der Card. Fangen wir erstmal an mit dem Steel Cage Match. Seth freaking Rollins trifft auf Braun Breaker. Und wir wissen, wenn ein Steel Cage aufgebaut ist, dann kann garantiert niemand eingreifen. Oder Saladin.
Das entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Das Steel Cage Match ist zwar für den Heel gedacht eigentlich, der nicht entkommen kann. Trotzdem wird der Heel. Ja, ist er so.
Aber der will ja gar nicht entkommen.
Genau, das ist ja genau, deswegen kann man mal über die Psychologie hier wieder mal anfangen, ne? Wo hat die WWE ihren Sinn verloren? Oder ihr Storytelling-Vermögen? Aber, ja, ich glaube an Eingriffe. Das wäre ja sehr ungewöhnlich, wenn Braun Breaker jetzt nicht alleine ist. Er ist ja auch inzwischen Tag-Team-Champion.
Nicht mehr.
Entschuldigung, nicht mehr. Ja, genau, eben kurz nicht mehr. Und eigentlich hatten die einen sehr starken Kampf in Paris, wenn ich mich nicht irre, jetzt kürzlich.
Die beiden, ja.
Genau,
ja.
Sehr stark, starker Main Event, tolles Finish auch. Gut, auch kreativ mal wieder. Und jetzt, sage ich jetzt mal ehrlich, wäre es nicht Zeit für Braun Breaker?
Das ist halt die Frage. Ein Sieg gegen Seth Rollins hat er schon zu verbuchen, das war bei Backlash und danach ging es ja hin und her. Dann haben wir quasi hier den Kampf bei Raw gesehen, genau. Und da hat sich ja dann eben Seth Rollins durchgesetzt. Im Endeffekt haben die beiden sich ja so indirekt immer wieder die Matches gekostet, hier auch die King of the Ring Erfolge sozusagen, haben sich dann immer wieder rausgenommen hier aus dem Geschehen, immer wieder attackiert. Und der Käfig, den baut man hier auch auf, weil wir wissen auch, dass bei Seth Rollins, da haben wir die Verbindung zu den Street Profits, bei Braun Breaker natürlich zu The Vision, auch wenn die inzwischen sehr klein ist. Auch da nochmal Respekt übrigens an Logan Paul, der hier mit seinem Trizepsriss dann trotzdem noch die Weeklies mitmacht. Bin ich ganz ehrlich, ja. Muss er nicht machen. Der könnte auch zu Hause Urlaub machen. Aber was ich halt sagen muss, ich erwarte mir hier, gerade nach deren starken Raw-Match, was wir vor einigen Wochen gesehen haben, ich erwarte mir ein richtig gutes Match. Also ich hoffe, dass die beiden hiermit gut umgehen können, dass es hart geführt ist. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Blut sehen oder so, aber ich möchte hier ein hart geführtes Match, was spannend erzählt ist, und die beiden müssten das eigentlich hinkriegen, was so die Chemie angeht, weil das haben die eigentlich ganz gut drauf, oder wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich, ich meine, es ist jetzt Zeit. Ich fand es interessant vielleicht, dass Seth Rollins, was heißt Zeit, die haben schon zum Teil gute Matches abgeliefert. Seth Rollins hat ja bei Raw jetzt nochmal dieses Interview, also dieses Personal Interview One-on-One bekommen, wo er dann so sagt, er möchte jetzt dieses Thema endlich abschließen und dann sich um den World Heavyweight Title kümmern. Das wäre natürlich so die Fehde des Sommers, ja, vielleicht gegen Roman. Muss er dafür gewinnen? Eigentlich nicht. Bei der WWE kann man auch, war es schon öfters auch so, dass Leute, die dann den Champion herausgefordert haben, die den Monat davor verloren haben, weil da ist genug Story, die man erzählen kann, wenn man möchte. Ich glaube, dass das Match of the Night wird. Ich finde eigentlich auch die Story insgesamt in Ordnung, auch wenn Vision eher schon ein Flop ist, insgesamt, wenn man es mal wirklich rundum betrachtet, finde ich trotzdem, dass die zwei, ich finde, Seth Rollins hat so einen It-Faktor und ist wieder so der Star-Faktor. Ich weiß nicht, wie er das schafft, ja, so wenn seine, ob es jetzt nur an diesen Entrances liegt, auch beim Clash-Ding bei Raw dann und auch, er wirkt immer wie ein großer Star. Er wird immer so vermarktet. Irgendwie verletzt er sich jedes Mal, wenn er einen Run hat, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, dass die beiden abliefern werden, vielleicht auch einen Klassiker abliefern.
Ich bin gespannt. Es hängt natürlich auch ein bisschen von der Zeit ab. Es hängt auch ein bisschen vom Drumherum ab. Ich fand es witzig, dass du gerade mit dem, was du über das Sit-Down-Interview von Seth Rollins erwähnt hast, eigentlich meinen Tipp für das King of the Ring-Finale quasi nochmal gestützt hast.
Ach so. Ja, eigentlich schon. Aber es kann ja, also ich, vielleicht geht ja, also, schau mal, es kann ja auch sein, dass die Cody-Günther-Fehde weitergeht, ja? Oder CM Punk kommt zurück.
Ich glaube, CM Punk gegen Cody hebt man sich noch auf. Das macht man noch nicht.
Also, aber sie sind doch bei Pro WrestleMania, SmackDown, die letzte Folge sind doch gemeinsam
dabei
und haben dann gesagt, are you screwing me also? Also wird er mich auch, jeder Freund von Cody. Und da hat ja CM Punk gesagt, nein.
Oder? Ja. Ja, ich glaube, dass wir das kriegen. Ich glaube aber nicht, dass wir es jetzt beim SummerSlam bekommen werden.
Aber glaubst du, dass CM Punk körperlich wirklich noch so lange geht? Also ich meine, der braucht jetzt schon ein halbes Jahr für ein Match, wo er gehabt hatte. Oder 3 Monate, 4.
Was man ja so hört und liest, lag das ja nicht daran, dass er kaputt wäre nach der WrestleMania-Geschichte. Das lag ja eher an internen Problemen, sprich kreative Ausrichtung und so. Und ich glaube auch, dass es CM Punk sich in den Vertrag hat schreiben lassen, dass er ja zwischendurch mal längere Pausen einlegen kann, weil er, glaube ich, gar nicht Bock hat, ständig nur zu catchen und ständig on the road zu sein. Und der hat einen guten Run bis WrestleMania gehabt. Dann hat er doch mal so ein bisschen angeheizt. Und jetzt geht er erstmal, macht er andere Dinge. Ne? Und ich glaube, dass man ihn da einfach so ein bisschen aus der Schusslinie rausgebracht hat. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt hier schon einen CM Punk bekommen werden bei Night of Champions, sondern ich glaube eher, dass man sich den für den Road to SummerSlam aufhebt und dass wir daraus dann ein Match bekommen werden, aber nicht mit Cody.
Ich stimme dir zu, ich glaube ja auch nicht, dass CM Punk nach Saudi-Arabien jetzt kommt. Das wäre ja sehr überraschend, wenn er jetzt da nochmal kommen würde Oder? Also, du weißt, ich messe ja die Menschen.
Hat er noch nie gemacht. Hat er noch nie gemacht.
Ich glaube, ja, ich messe ja die Menschen nur bei ihren Aussagen, ne? Und das wäre ja was. Er hat es ja nur für John Cena gemacht.
Was bist du halt so zynisch, ey?
Ja, man muss auch mal ein bisschen mal ehrlich sein hier, oder? Man muss auch mal zwischen den Zeilen auch mal die Wahrheit sagen. Nein. Also, ich glaube auch, dass er kommt. Ich glaube auch nicht, dass er gegen Cody, das würde ich vielleicht bucken oder mir kreativ ausdenken. Mit einem Heel-Turn vielleicht sogar. Aber ich sehe hier, Seth Rollins gewinnt den Kampf gegen Braun Breaker. Zurück mal dazu zu kommen.
Ja. Ich glaube auch, dass Seth Rollins hier gewinnt. Auf dem einen oder anderen Weg. Ich glaube auch, dass wir hier, auch da wieder, ne, hier halte ich das auch. Es ist, die ganze Fehde ist ja quasi dafür gemacht. Und auch wenn wir jetzt einen Cage haben, mich würde es wundern, wenn wir nicht jemanden hätten, der hier eingreift. Ich glaube eher, dass wir sowas bei Io Skyliff morgen zum Beispiel keinen Eingriff haben an der Stelle. Aber mal sehen. Und ich glaube dann auch wirklich, dass Seth Rollins gegen Roman Reigns wäre für mich ein starker SummerSlam Main Event für Raw.
Absolut, ja, absolut. Und es wird auch Zeit. Seth, dann ist er halt strong für Roman. Und er muss wieder zurück in die Main Event, was ich meine. Er muss eigentlich, und das ist die Fehde, die doch die Leute immer gerne mal wieder bringen würden. Weil für diese neue Generation ist das ja schon eine ganz, ganz große Fehde. Jetzt Dean Ambrose ist ein bisschen vergessen, weil er halt nicht mehr da ist schon länger. Aber die zwei sind doch schon so die Main Player so immer so ein bisschen.
Unter anderem, ja. Also, wenn ich natürlich die Frage, was machst du dann weiter mit dem Braun Breaker? Na, eigentlich wollten wir den ja pushen durch diese ganze Geschichte. Ist natürlich auch der andere Punkt. Warten wir mal ab, welche Richtung die Geschichte hier geht.
Ja. Es wäre seltsam, wenn man als Heel das Steel Cage Match gewinnt. Dann müsste man wirklich noch, also erstens mal ist es ja nicht dafür gemacht, wirklich. Und zweitens, was macht man dann mit ihm wirklich, wenn er gewinnt?
Geht der gegen Roman? Nicht? Doch, warum denn nicht?
Kann man das bringen schon?
Weiß nicht. Mal gucken. So, Spear gegen Spear, warum denn nicht?
Ich finde, sein Name ist nicht groß genug für SummerSlam. Marky Value.
Das hat die Frage, ob man sich das traut. Ich glaube es halt ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen gehe ich auch hier auf die Nummer sicher.
Sehr Oberfemi.
Nee, ich sehe Ober hat angekündigt, also der hat ja schon bei WrestleMania angekündigt, dass er erst Ende des Jahres Richtung Championship geben wird. Wir haben Sommer, wir sind noch nicht Ende des Jahres.
Ja.
Das hat er nach WrestleMania gesagt. Auch er hat zwar gesagt hier, dass er gegen Roman will. Das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, das ist so ein First-Time-Ever-Ding. Und das wird man sich für WrestleMania aufheben. Und dann hast du quasi damit das so ein ähnliches Bild, wie du es vielleicht früher bei John Cena gehabt hast oder bei Batista, ne, der bei WrestleMania seine erste Championship gewinnt.
Oh, vielleicht kommt auch, wird die Musik leise, es kommt No Chance in Hell und dann geht die Crowd richtig ab.
Nein, das kommt nicht. Wir haben noch das Main Event Match hier auf dem Plan, das Three-Way Match um die Undisputed WWE Championship. Cody Rhodes gegen Gunther gegen Sami Zayn. Die Geschichte hat ja auch mächtig Fahrt aufgenommen in den vergangenen Wochen. Vergangene Woche hatten wir hier das One-on-One Match mit Cody gegen Gunther, wo sich ja Gunther Sami Zayn als Special Guest Referee ausgesucht hat. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, wenn man ehrlich ist, weil der Sammy hat dann doch seinen eigenen Kopf gehabt, ist mit beiden aneinander geraten, aber zuerst ja mit Gunther dann so richtig, wo es ja dann auch richtig geknallt hat für den Sammy, der dann die Powerbomb eingesteckt hat. Dann war er kurz raus, dann war ein anderer Ref da, dann ging es ein bisschen hin und her und dann hat ja hier der gute Sammy den Fast Count gemacht nach dem Sunset Flip von Cody Rhodes.
Good job.
Genau, hat den Gunther gescrewt. Und das wollte aber auch ein Cody Rhodes nicht auf sich sitzen lassen. Da gab es ja durch Tumult Backstage und so weiter und so fort. Und Cody hatte gesagt, hier, wir wollen das Match wieder anläuten. Dann war ein anderer Ref da. Gunther hat in der Zwischenzeit Sami Zayn Backstage umgehauen und da gegen die Wand geworfen quasi. Dann lief das Match auch so ein bisschen, also das neu angeläutete Match. Und irgendwann kam dann aber Sami Zayn zurück, hat sich hier in das Match eingemischt, Ref entsorgt, Gunther attackiert und dann vor allem, was hier die Pointe ist, er hat auch einen Cody Rhodes attackiert. Da wurde der Belt gereicht quasi, nachdem der Ref das Match abgeläutet hat, nach dem Eingriff von Sami Zayn. Den hat sich dann nämlich in Sami Zayn geschnappt, den Belt. Und als der Cody ihn so zur Rede stellen wollte und ihn gepackt hat, hat er reflexmäßig sich umgedreht und ihm den Belt an den Kopf gedonnert. Seinem alten Weggefährten und Kumpel hier. Also der Heel-Turn des Sami Zayn, des letzten echten Babyfaces, schreitet weiter voran. Und jetzt haben wir hier einen Three-Way. Und ich muss sagen, mir gefällt das ganz gut, wie man das aufgebaut hat. Also das fühlt sich groß an. Das ist eine frische Ansetzung, die wir hier haben, dieses Three-Way-Ding. Und wenn ich ehrlich bin, könnte ich bei jedem verargumentieren, weshalb der Champion bleiben könnte oder werden könnte. Wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich. Ich fand ganz zu Beginn etwas überraschend, dass Sammy nochmal Title Picture gekommen ist, weil er gerade den US-Title verloren hatte.
Ja.
Das war so ein bisschen okay. Stößt auch ein bisschen die Theorie, man kann den Titel verlieren oder das Match und dann ist man trotzdem im Heavyweight-Bereich. Aber ich fand, dann hat das irgendwie so eine, und Günther wurde betrogen in Italien, Clash of Italy, weil der Pinfall nicht legal war.
Genau.
Nach WWE-Logik. Und deshalb, ich fand auf einem, also am Anfang hat mich das so ein bisschen gedacht, okay, was sucht jetzt Sami Zayn da in dem Segment, in dem Promo-Segment, aber dann hat sich das, finde ich, so gut aufgeschaukelt, das Match mit dem Screwjob war richtig gut, fand ich. Dann nochmal das Segment zwischen den beiden, das Wortduell, wo dann halt meinte, die buhen dich aus, Cody meinte zu Sammy, die buhen dich halt aus, weil du einfach suckst, ja, weil du einfach whiny bist. Und ist er ja so ein bisschen auch. Und ich finde Sami Zayn zum ersten Mal wieder nach Jahren eigentlich interessant. Gunther, der böse Heel, der so ein bisschen sich verarscht wird, er wird ja auch ungerecht behandelt.
Ja.
Das ist ja die beste Storytelling, wenn ein Heel beschwert sich über Dinge, vielleicht etwas zu extrem, aber da ist ein Fünkchen Wahrheit ja auch dran. Und dann kommen wir zu Cody, unser Main Man, Franchise Player, The Mountain. Finde ich immer noch, ich finde es bei Cody immer interessant, dass er, egal in welchen Promo-Segmenten, eigentlich immer alles raushaut. Das ist wirklich eine Kunst von ihm. Er macht es immer wieder emotional. Und man kauft ihm das doch immer wieder ab. Obwohl er eigentlich oft das Gleiche sagt. Oder sich wiederholt. In seiner Rhetorik. Und zu guter Schluss. Wer könnte den Titel holen? Oder verteidigen? Ich glaube nicht, dass Sammy jetzt schon, für mich wäre das zu früh. Weil der Heel-Turn, ich glaube, er wird sich eher aufregen, dass es wird irgendeinen Finish geben, wo er kurz davor war, den Titel zu holen. Und dann, er wurde hintergangen. Der Screwjob. Das wäre das Storytelling. Jetzt kriegt er es zurück. Payback. Und bei Gunther, ja, eigentlich wäre er eher dran. Aber irgendwie hat das jetzt nicht, ich finde, er wurde auch betrogen. Jetzt könnte man sagen, er müsste eigentlich jetzt dafür irgendwie belohnt werden. Ich weiß aber nicht, ob diese Card mit Cody, ob das stark genug ist, ja, um Titelwechsel zu machen. Oder hebt man sich das eher für SummerSlam auf? Ein Titelwechsel. Weil Cody ist zu groß, zu wichtig und man wird irgendwie einen Finish versuchen, wo man auch Gunther rettet und Cody wird den Kampf gewinnen und den Titel verteidigen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Das Ergebnis ist bei mir dasselbe wie bei dir mit Cody, der hier verteidigt auf dem einen oder anderen Weg. Aber ich finde es eben interessant, weil du kannst hier sehr schön damit spielen, wieso der eine den anderen betrügt und wieso der eine gewinnt und der andere halt eben nicht. Ich glaube aber auch, dass man gerade noch nicht mit Sami Zayn als Champion plant und ich glaube auch nicht, dass man mit Gunther als Champion plant, sondern wir sind auf dem Weg Richtung SummerSlam und da plant man mit Cody. Da willst du Cody und Roman Reigns als Champion haben. Und
Big Names.
Ja, und also so gern ich einen Gunther habe, so gern ich einen Sami Zayn habe, das wäre jetzt schon ein bisschen out of the blue und da ist schon Cody in der anderen Nummer, sagen wir es einfach mal so. Aber zugleich könnte man dann Richtung SummerSlam zum Beispiel Gunther gegen Sami Zayn aufbauen. Dann kann man da ein Singles-Match machen. Cody geht eben gegen den King of the Ring. Und dann hast du hier quasi schon die Card aufgebaut, je nachdem, wie das hier eben läuft. Aber ich erwarte mir ein gutes Match. Ich habe die beiden schon vor vielen, vielen Jahren hier in Deutschland catchen sehen. Damals, als ein Sami Zayn noch unter einer Maske unterwegs gewesen ist.
El Grande Canadio?
Nein.
Wie war der Name nochmal?
El Generico, natürlich.
El Generico, ja. Yes. Oh Gott, ja. Ich habe ihn sogar bei ROH gesehen. Oh mein Gott, ja.
Also, nein, aber ich erwarte mir hier ein richtig gutes Match. Also, das sind drei, die können's. Gib denen ausreichend Zeit. Lass es länger laufen, als wir es zuletzt bei Cody gegen Gunther gesehen haben. Also, zuletzt beim PLE, wo ich mich so tierisch drüber aufgeregt habe. Gib denen Zeit. Lass auch die Story wirken, weil wir haben hier genug Anspielungen, die du bringen kannst. Der Fuß unterm Seil, der Fast Count und so weiter und so fort. Der Beltshot jetzt mit Cody. Es gibt keinen DQ. Du hast viele Möglichkeiten. Und entsprechend kann man da sehr vieles unterbringen. Und ich fand es halt eben auch ganz interessant, aber was man zum Beispiel auch bei SmackDown, glaube ich, war es gemacht hat, wo dann ja auch einen Jey Uso und Sammy nochmal ganz kurz aneinander geraten sind, wo er
kurz,
da gab es doch das Gespräch mit Jey Uso und Cody, wo Cody immer gesagt hat, so, ja, du weißt, ich bin, ne, easy to find, hard to beat und so. Und wo dann aber auch Sammy gesagt hat, nee, also, du kannst ruhig den King of the Ring gewinnen, das ist für mich okay, aber dann triffst du nicht auf Cody, sondern du wirst auf mich treffen. Und da sind natürlich auch die alten Bloodline-Verbindungen sind natürlich auch wieder ganz, ganz interessant. Nee, also hier verspreche ich mir tatsächlich viel von, ob es dann der Main Event sein wird, das warten wir ab, könnte ich mir aber sehr gut vorstellen. Jetzt will ich aber hier noch einen endgültigen Tipp von dir haben.
Ich tippe, dass Cody Rhodes The American Nightmare gewinnt.
Okay. Gehe ich mit. Und wie gesagt, ich sehe dann tatsächlich irgendwie Gunther gegen Sammy. Und da muss gar nicht gut. Ja, beim SummerSlam. Und da muss man nicht unbedingt Gunther komplett zum Babyface turnen, aber ich glaube, dass Sammy noch als dieses, ich bin eigentlich ein guter Charakter, ganz gut funktioniert, um auch gegen den Gunther anzutreten. Weißt du?
Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, Gunther hat so ein bisschen sein Momentum verloren. Das ist ja bei Cena und AJ und so weiter, ne? Es ist ein bisschen weg.
Ja. Bin ich.
Er stagniert ein bisschen, obwohl er in der Main-Fede ist, ne? Überleg mal.
Ja, aber er ist nicht der Fokus der Main-Fede, das ist halt der Gag. Also, ne, sondern eigentlich reden alle über Sami Zayn, dann natürlich über Cody Rhodes und dann an dritter Stelle eigentlich erst darüber, dass Gunther gescrewt worden ist. Und ja. Deswegen steht er da nicht im Fokus. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man hier einen anderen Weg gehen muss. Naja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eins hier zu Gesicht führen, sozusagen, also von den Matches her, könnte das hier ein richtig gutes Event werden, oder wie siehst du das?
Absolut. Also wir sind ja jetzt ja die Card durchgegangen und jetzt bin ich doch wieder etwas mehr gehypt als am Anfang, weil ich finde, dass das eigentlich eine grundsolide Card ist. Es werden gute Matches dabei sein. Ich sehe jetzt keins, wo ich sage, oh nein, bitte nicht, ja.
Ja.
Sogar Trick Williams gegen Ricky Sands, das wird ein guter Kampf, ja. Und wenn man es gut bookt, wenn man sie kurz, manche Matches kurz macht, die anderen in der richtigen Länge, könnten wir ein Pay-Per-View haben, wo wir sagen, hey, vor einem Jahr, Night of Champions war ein stabiler Pay-Per-View.
Ja.
Weil die Story, ich muss sagen, die Aufbaus und es war, das sind eigentlich schon alles grundsolide, ne, sind gute Sachen dabei. Mehrere Stories, wo man auch spekulieren kann und das ist eigentlich Wrestling Storytelling at its best.
Ja, deswegen. Also es ist eine sehr unvorhersehbare Card auf eine gewisse Art und Weise, zumindest in einigen Matches, weil du eben verschiedene Story-Verwicklungen hast und auch den SummerSlam so unmittelbar vor der Tür. Und das ist ja auch wiederum auch das Schöne. Da merkt man, dass es vielleicht wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass du so ein bisschen mehr die großen Namen wieder mit reinbringen möchtest, dass du ein bisschen mehr Spannung auch erzeugen möchtest, weil das hat zuletzt auch ein bisschen im Programm gefehlt. Und ja, von wegen, letzte Karte hat sich auch groß angefühlt, ne, beim Clash in Italy und die war dann im Endeffekt eine Enttäuschung. Ich hoffe, dass man uns ein bisschen versöhnt mit dieser Karte, wenn ich ganz
ehrlich bin. Aber, ja, die Karte war wirklich nicht so, aber die Crowd war halt unglaublich stark und deswegen finde ich Clash in Italy nicht so schlimm, wie jetzt einiges machen. Es war halt eine sehr starke Crowd da.
Ja, aber der Event war halt eher so mittelmäßig, das war das Problem.
Absolut. Das war das Problem, ja.
Aber wir werden sehen, was da bei Night of Champions bei rauskommt. Wir werden am Sonntag Vormittag die Review aufnehmen, dass ihr die zeitig hier in eurem Podcatcher habt, damit ihr, während ihr im Pool liegt und ein kühles Getränk schlürft, unsere Review euch anhören könnt. Und ich würde sagen, lieber Saladin, damit können wir uns hier verabschieden, oder?
Absolut. Ich glaube, wir haben alles top besprochen und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und am Samstag beim Zuschauen.
Genau, so sieht es nämlich aus. Sonntag hören wir uns dann hier an selber Stelle wieder. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, unbedingt dabei sein. Und ja, für mich bleibt hier nicht mehr zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und dabei sein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.